Wenn im Leben was schief läuft oder nicht so, wie man sich das vorstellt, wenn irgendwas ist, wo man merkt, oh, was mache ich denn jetzt? Dann kommt manchmal einer und sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das sind oft die Optimisten, die sagen, das wird schon alles wieder gut werden. Du musst nur hoffen und vertrauen und das wird schon. Und der Pessimist, vielleicht ist er auch realistisch, aber er würde wahrscheinlich sagen, ja, aber die Hoffnung stirbt dennoch. Also wir kennen alle wahrscheinlich diese Redewendung, die man sowohl als sehr positiv empfinden kann, sehr ermutigend unter Umständen, vorausgesetzt, man nutzt das nicht als Floskel, aber eben auch den Punkt, wo wir Menschen doch oft erleben, dass unsere Hoffnung oder das, auf was wir hoffen, manchmal einfach keinen Bestand hat. Und so stirbt diese Hoffnung tatsächlich. Und das Thema der heutigen Predigt ist auch, die Hoffnung ist begraben. Wir sind an Karfreitag und es ist der Todestag oder wir feiern den Tod Jesu und die Grablegung Jesu. Die Hoffnung ist begraben. Und ich glaube, so wie wir für vieles Hoffnung haben und hoffentlich auch manchmal erleben, dass sich das erfüllt, hatten die Juden auch Hoffnung. Sie haben gehofft auf einen Messias, der sie von den Römern befreit. Die Jünger haben gehofft, dass dieser Messias, den sie als Jesus erkannt haben, ein Reich aufbaut und sie können mitregieren. Johannes und Jakobus, die zwei Brüder, die gehen sogar so weit, dass sie wollen zur Rechten und Linken des Regenten sitzen und das Sagen haben. Judas ist total enttäuscht, denn er wollte der Schatzmeister sein und sich die Taschen füllen. Und als er verstanden hat, dass Jesus von einem Reich spricht, das nichts mit Reichtum und dieser Welt zu tun hat, ist auch er enttäuscht von diesem Menschen her. Also die Hoffnung stirbt. Als Jesus verhaftet wird, dann fliehen sie alle, heißt es. Wenn ich diese Geschichte meinem Sohn vorlese, dann sage ich immer, dann fliehen sie, und er sagt, alle. Ja, weil ich das so lese. Die Hoffnung ist begraben. Und ich möchte mit uns einen Text lesen, der vielleicht nicht ganz sofort als ein Karfreitagstext angesehen wird, aber dort schwingt tatsächlich Karfreitag und auch unser Ostersonntag mit. Und ich möchte aus Matthäus 12 vorlesen und ich möchte diesen Abschnitt nicht ganz lesen, sondern nur die ersten paar Verse, Matthäus 12, Verse 38 bis 40. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ein ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Hier spricht Jesus und gibt eigentlich schon ein prophetisches Wort für das, was geschehen wird. Hier gibt es Leute, die kommen und die bitten um ein Zeichen. Und man könnte ja meinen, die wollen doch was Gutes. Sie wollen Jesus nochmal erkennen. Wenn du vorher liest, was Gott alles ihnen schon für Zeichen gegeben hat, dann stellst du fest, tatsächlich hat hier Jesus recht. Sie kommen nicht, weil sie wirklich erkennen wollen, weil sie wirklich auf der Suche sind. Denn bis dato hat Jesus schon allerlei Wunder getan. Ich glaube sogar, ein Erweckungswunder war auch schon dabei, also von den Toten auferweckt. Was willst du mehr? Was brauchst du noch, um zu erkennen, dass das dieser Messias ist? Ja. Als Johannes der Täufer fragen lässt, bist du der Messias? Dann sagt er, du siehst doch, Arme werden gespeist, Lahme gehen, Blinde sehen. Das ist die Erfüllung des Alten Testaments. Testaments. Und so spricht er sie dann auch tatsächlich darauf an und zielt eigentlich auf das oder deckt eigentlich das auf, was sie wirklich wollen. Das heißt, sie suchen nicht ein Zeichen, um endlich glauben zu können, sondern eigentlich wollen sie ihren Unglauben bestärkt bekommen. Und es ist eigentlich ein Versuchen Gottes. Ein Gib mir jetzt ein Zeichen, so dass ich erkennen kann, dass du der Sohn Gottes bist, dass du Gott bist, dass du der bist, von dem du sagst, dass du es bist. Und Jesus sagt, ihr bekommt kein Zeichen, außer dieses eine Zeichen, das Zeichen des Jonas. Das heißt, seine Diagnose hier ist tatsächlich, ihr seid ein böses und ein ehebrecherisches Geschlecht. Und mit diesen Worten reiht sich Jesus eigentlich in die Propheten des Alten Testamentes ein. Was er hier sagt, ist zweierlei. Eins, ihr seid böse, das heißt letztendlich nicht, ihr habt böse Dinge getan, wir haben alle böse Dinge getan, sondern er sagt, ihr seid nicht Gottes Kinder, sondern ihr seid böse. Ihr seid, euer Leben, alles, was ihr tut, ist im Widerspruch zu Gott, zu dem, was er möchte. Und das Zweite, dieses Ehebrecherische, da geht er darauf ein, dass er sagt, ihr brecht den Bund, den ihr mit Gott habt. Den alten Bund, wo es heißt, glaubt mir, vertraut mir, seid mir gehorsam und ihr werdet Segen erleben. Aber sie wenden sich davon ab. Das heißt, sie sind Gott nicht treu. Deswegen sagt er von ihnen, ihr seid böse und ihr seid ein ehebrecherisches Geschlecht. Und interessant ist, dass er hier von einem Zeichen, das Zeichen des Jonas spricht. Und die meisten kennen diese Geschichte vielleicht. Ich möchte sie trotzdem einmal ganz kurz lesen. Nicht die ganze Jonas-Geschichte, aber den Teil, wo das geschieht, was er ein Stück weit benennt. Jonas flieht vor Gott und er steigt in ein Schiff, das unterwegs ist in eine ganz andere Richtung, als wo er eigentlich hingehen soll. Und ein großer Sturm entsteht und die Seefahrer, die Heiden sind, die Gott nicht kennen, sie haben Angst und dann werfen sie die Lose und sagen, wessen Schuld ist das? Und Jonas sagt, hier, das ist meine Schuld. Ich fliehe vor Gott. Ich kenne den Gott, der all das geschaffen hat, der Schöpfer ist. Und wenn ihr mich ins Meer werft, dann wird sich das Meer beruhigen. Und das ist ganz interessant, was sie dann sagen. Ab Vers 12 lese ich. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Aber sie konnten es nicht. Denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Menschen willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefällig ist. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Das Zeichen des Jonas geht noch weiter, aber das ist ein Teil des Zeichens. Und er sagt, dieses Zeichen, das bekommt ihr. Und das Schöne ist ja, diese Geschichte wird sehr oft hinterfragt, sehr oft auch überlegt, kann das überhaupt sein? Ist es wirklich geschehen? Wie konnte er dort in diesem Schiff, in diesem Fisch überleben? Vielen Dank. Aber interessant ist, Jesus bestätigt tatsächlich, dass diese Geschichte wahr ist und dass sie geschehen ist, so wie sie geschehen ist, um in Christus erfüllt zu werden. Also was wir hier lesen und erleben ist, wie gesagt, das ist kein Geschlecht, das tatsächlich nach einer Antwort sucht, sondern sie bestärken eigentlich ihren Unglauben damit. Und was Jesus ihnen eigentlich damit auch sagt ist, ihr kennt doch die Schrift. Also die Schrift müsste euch schon genügen und ich werde euch dieses Zeichen oder euch wird dieses Zeichen gegeben werden. Das Zeichen des Jona. Und ich glaube, das ist ein ein gutes Bild, das hier gemalt wird von uns Menschen. Wir sind schnell dabei, dass wir sagen, ja Gott, wenn du dies oder jenes tust, dann würde ich an dich glauben. Oder weil du Gott so handelst, kann ich nicht an dich glauben. Wie könnte ein guter Gott das tun? Oder wir Christen, die wir oft sagen, ja Gott, wo bist du? Warum handelst du nicht? Warum tust du nichts? Warum rettest du mich nicht? Wo ist die Hoffnung, von der ich immer wieder lese oder höre? Und das Faszinierende ist, diese Seefahrer, die fahren weiter. Sie haben erlebt, dass sie gerettet werden. Haben sie erlebt, dass Jona auch überlebt? Interessanterweise nicht. Die Nineviten, ich weiß nicht, was er ihnen so erzählt hat, sie erleben ihn als lebendig. Ob sie wussten, dass er ertrunken ist, das weiß ich nicht genau. Und das ist das Spannende hier. Jesus ist 3 Tage, wie heißt es hier, in der Erde oder unter der Erde und er ist tatsächlich tot. Auch das ist wichtig. Das Zeichen des Jonas ist auch Ausdruck von Jesus ist tatsächlich gestorben. Nicht irgendwie, dass Gott ihn da gerettet hat, irgendeiner Form, irgendein Tausch oder irgendwas, wo man sagt, ja, er war nicht ganz tot. Es gibt so viele lustige Theorien darüber. Aber Jesus sagt, ich werde wirklich sterben. Das wird auch, gehört auch zu dem Zeichen dazu. Denn nur einer, der stirbt und wirklich tot ist, kann auch wieder auferstehen. Sonst ist es nämlich keine Auferstehung. Das ist das, was sie glauben müssen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns, dass wir erkennen, auch wenn wir manchmal glauben, Gott handelt nicht. Ja, wo in meinem Leben ist irgendwas, wo ich merke, ich brauche Hilfe. Und wir meinen, dass Gott uns da alleine gelassen hat. Aber auch da im Verborgenen, da wo wir es vielleicht nicht sehen, da ist Gott schon am Handeln. Da ist Gott schon da und trägt uns hindurch. Und zwar auf eine Art und Weise, die wir vielleicht nicht uns aussuchen würden, aber die genau so richtig ist. Denn die Hoffnung von ihnen war ja, dass der Messias sie von den Römern befreit. Dass er ein schönes, tolles Reich hier auf der Erde aufbaut. Aber Gott will und wollte mehr. Sein Ziel ist weit größer, denn er will Befreiung von der Sünde. Er will sie tatsächlich retten. Und das ist es, was letztendlich auch relevant ist bei diesem Handeln Gottes. Das heißt, diese Niederlage menschlich gesehen, von unserer Perspektive aus, dieser Tod und diese Grablegung und dann ist er 3 Tage lang tot, ist für uns erstmal eine Niederlage, kein Sieg. Und manchmal erlebe ich in meinem Leben, dass ich auch denke, ja, wo ist der Sieg? Gott, vorhin hat jemand gebetet und gesagt, Jesus hat die Macht im Himmel und auf Erden. Ja, wo denn? Manchmal fällt uns dann genau dann schwer zu glauben, wenn es eben dunkel in unserem Leben wird. Aber genau da beginnt der Glaube. Zu glauben, was ich vielleicht noch nicht sehe, was ich vielleicht auch noch nicht mal erlebt habe, zu glauben, dass das, was Gott sagt, das, was Gott verspricht, das wird er auch tun und das wird er auch erfüllen. Und wenn er verspricht, dass er mich durchträgt, dass er das Beste für mich will, dann erst recht zu glauben, wenn es nicht so aussieht. Und das ist wirklich schwer. Deswegen heißt es glauben und nicht in diesem Augenblick vielleicht wissen. Und das ist das Zeichen des Jonas im Verborgenen, was noch nicht sichtbar wird, aber Gott handelt schon an Karfreitag. Denn das Opfer wird gebracht. Als die Lämmer geschlachtet werden, schreibt Johannes, um das Passa zu feiern, da stirbt Jesus am Kreuz. Und die Menschen, Viktor hat es vorhin genannt, was rufen sie? Wenn du doch anderen geholfen hast, hilf dir selbst, komm herunter vom Kreuz, wenn du wirklich der bist, von dem du sagst. Boah, ich weiß nicht, wer könnte da bestehen und sagen, nein, ich bleibe. Denn er hätte herunterkommen können und er bleibt. Das ist das Zeichen des Jonas. Und das Faszinierende ist, Jona ist eigentlich nicht unschuldig. Er sagt ja sogar, wegen mir ist dieser Sturm. Und dennoch geht er freiwillig in den Tod, um diese Menschen zu retten. Jesus ist ohne Schuld und geht auch freiwillig, um zu retten. Und das Faszinierende ist noch etwas. Habt ihr noch im Kopf oder im Ohr, was die Seeleute schreien, als sie zu Gott schreien? Lass dieses Blut, das Blut dieses Mannes nicht auf uns kommen. Karfreitag ist anders. Da schreien die Juden, da sein Blut komme über uns und über so unsere Kinder. Das sind Heiden, die Gott nicht kannten, und auf die Predigt hin, auf das Jona sagt, tut das einfach, werft mich ins Wasser. Wer hätte das geglaubt? Welcher vernünftige Mensch glaubt, ich muss den nur ins Wasser schmeißen und dann wird sich schon der See, das Meer beruhigen. Kein vernünftiger Mensch würde das glauben. Aber weil er sagt, ich bin ein Hebräer, ich kenne den wahren Gott und er wird es tun. Glauben Sie das? Und allein diese Buße, die Sie dort tun, und allein dieses Bekenntnis und vor allen Dingen, bitte lass diese Schuld nicht auf uns lasten. Und bei den Juden genau das Gegenteil. Sie sagen, ist in Ordnung. Die Schuld dieses Unschuldigen, der da stirbt, soll ruhig auf uns kommen. Und tatsächlich geschieht das. Und das Faszinierende ist, die Seefahrer tun sofort Buße. Die Nineviten, also die Menschen aus Ninivea, das ist das Faszinierende, sie tun sofort Buße. Es ist sogar so, das ist so ein bisschen sprachlich wunderschön ausgedrückt, selbst die Kühe tun Buße, heißt es dort. Also es ist Ausdruck dafür von wirklich alle kehren um zu Gott. Das ist das, was dort geschieht. Hier nicht. Und das Faszinierende ist, nach dem Kreuz, also es ist circa 30 nach Christus ungefähr, wurde Jesus gekreuzigt, plus minus. Und dann lässt Gott ihnen 40 Jahre Zeit für Buße. Und dann kommt die Zerstörung Jerusalems. Und in dieser Zeit heißt es tatsächlich, dass die Menschen, die zu Christus gefunden haben, sie lesen Matthäus, ja, und dort heißt es, wenn ihr diese Zeichen seht, dann flieht aus den Städten. Und tatsächlich können wir nachlesen, dass viele Christen, kurz bevor es richtig schlimm wurde in Jerusalem, 70 nach Christus, sind sie tatsächlich geflohen und nicht viele Christen sind dort umgekommen. Aber die Juden sind dort schrecklich in dieser Stadt umgekommen. Und das Zeichen des Jona ist zu glauben, dass Gott handelt, zu glauben, dass Gott rettet und zu glauben, dass Jesus der Messias ist, der an Ostersonntag aufersteht. Das ist letztendlich das Zeichen des Jonas. Ich weiß, ihr wisst, was an Ostersonntag ist. Es ist manchmal gut, eine Geschichte enden zu lassen mit einem Aufhänger, mit etwas, wo man merkt, oh, die Hoffnung ist tatsächlich begraben. Und das ist tatsächlich doppeldeutig. Ja, wir würden, oder die Jünger würden sagen, ihre Hoffnung wurde begraben, sie ist tot. Aber wir wissen, dass die Hoffnung Jesus Christus ist. Und dass er begraben wurde, ist Hoffnung. Das ist Erfüllung dessen, wovon das Alte Testament voll ist. Wir haben vorhin Jesaja 53 gelesen. Das ist die Erfüllung letztendlich. Da ist einer, der in den Tod gegangen ist, aber er wird gerettet werden. Und wir werden uns diesen Text weiter anschauen am Sonntag und dann schauen, wie diese Hoffnung lebendig und sichtbar wird. Aber an Karfreitag wollen wir genau hier stehen bleiben.